D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Virtual Reality. Was bringt 360-Grad-Video dem Journalismus?
Corona und ja, freie Journalisten sorgen sich um ihre Position.
Kluge Thesen wie Edition F-Gründerin auf den FAZ-Digitalchef kontert.
Filterblasen von der digitalen in die analoge Welt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Sophie Alberts Benchamo. Auf stern.de jubelt sie darüber, dass mit dem neuen Kinotatort Finn Töll Schweiger, der heute ja angelaufen ist, endlich eine Spur von Hollywood ins deutsche Kino käme. Der Film sei, Zitat, großartiges Old-School-Action-Kino.
Die zweite Meinung
kommt heute von dem, ich sag mal, Schweiger-Buddy Jan Böhmermann. Der twitterte zu dem Film seines Lieblingsschauspielers Till Schweiger. Pff, dieser verkopfte Softie. Ich finde, was der macht, ist doch keine Action.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das realitätscheckende Medienmagazin.
Und auch das vertiefende Medienmagazin zum Jahreswechsel. Da ist uns hier in der Sendung ein Thema immer wieder als Trend des Jahres für den Journalismus begegnet. Virtual Reality. Quasi Brillen, die uns in 360-Grad-Videowelten entführen.
Ist Virtual Reality ein Hype? Oder wirklich ein nützliches Tool, welches vielleicht sogar den Journalismus ins nächste Level spielen kann? Die Frage beantwortet uns hoffentlich heute Abend Markus Hünken. Er nennt sich auf Twitter Videopunk, ist der Gründer des Webvideopreises, ist uns in den letzten Monaten dadurch aufgefallen, dass er sich intensiv mit Virtual Reality beschäftigt und deswegen ist er jetzt live bei uns. Hallo Markus.
Hallihallo.
Ja Markus, du bist uns ja gerade aus Düsseldorf zugeschaltet, deswegen können wir nicht sehen, ob du deine 360-Grad-Brille auf hast und ob du dich jetzt in irgendeiner obskuren 3D-Welt entspannst, während du dieses Interview führst. Oder ist das echt? Was du, also ohne Brille gerade, was du siehst.
Na, ich hoffe mal, die Unterscheidung wird ja immer schwieriger, was ist echt und was virtuell. Von daher, aber ich glaube, wenn ich mich hier umgucke in diesem wunderbaren Studio, das sieht noch echt aus.
Okay. Das Thema Virtual Reality, das gibt es ja eigentlich schon ein bisschen länger. Und im letzten Jahr, da hieß es ja dann auch immer wieder, 2016, da ist quasi der Durchbruch, da kommt es endlich überall an. Schon alleine, was die ganzen neuen Produkte angeht, die so auf den Markt gekommen sind. Auch Mark Zuckerberg ist ja intensiv an dem Thema dran, wie er jetzt auch bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Facebook gezeigt hat. Warum beschäftigst du dich denn mit dem Thema? Ist das wirklich auch Virtual Reality das nächste große Ding im Webvideobereich?
Das nächste neue Ding, ich würde sagen, es ist tatsächlich etwas, was parallel derzeit dazu entwickelt wird, parallel dazu entsteht. Ich bin vorsichtig mit Begriffen wie Hype oder großes Ding. Es ist, ich glaube, endlich mal eine Möglichkeit, Realität anders abzubilden. Und ich würde sogar vielleicht da so weit gehen und sagen, es ist ein neues Medium, was da entsteht, was Webvideo nicht gewesen ist als eigenes Medium. Und deswegen ist Virtuality echt so spannend, weil es nicht nur für Gamer ist, sondern wirklich alle Lebensbereiche betreffen kann.
Warum ein neues Medium?
Ich glaube, man muss da, wenn man sich damit beschäftigt, ihr hattet schon erwähnt, 360-Grad-Videos gibt es. Es gibt aber auch so wunderbare 3D-Anwendungen, also was man in Spielen oft sieht. Das ist so allumfassend und so übergreifend, genreübergreifend, dass man nicht einfach mehr sagen kann, das ist etwas wie ein Kinofilm, gucke ich mir an und das ist ein Film. Da weiß ich, es ist ein Medium-Film. So. Sondern Virtual Reality wirklich hat so viele Abstufungen, Graustufen, dass es tatsächlich eine eigene Gattung schon mittlerweile darstellt.
Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, also wenn bisher so was vielleicht auch durch Silicon Valley gepusht kommt, die haben es ja noch nicht geschafft, Hardware auf Körper zu setzen, ohne dass man ja wie ein Volltrottel aussieht, Stichwort Google Glass. Ich glaube, das Produkt ist auch aus Aussehensgründen gescheitert. Kann das der Virtual Reality Brille nicht auch passieren?
Natürlich kann das auch der Brille passieren. Vor allem nochmal, wir müssen jetzt auch von der Technik reden. Was dann wirklich interessant ist, die Technologien, die jetzt ja im April ungefähr weltweit auf den Markt kommen, die sehen nicht nur doof aus, die sind auch echt teuer. Man braucht eigentlich einen fetten PC, wenn man da wirklich was Gutes mitmachen will. Die Software ist auch noch nicht da. Also deswegen bin ich auch vorsichtig, da von großem Hype zu reden. Das Potenzial ist unglaublich groß. Und nur was das Design angeht, ich glaube, das wird jetzt eine geringe Rolle spielen, wenn ich zu Hause sitze und mich in eine virtuelle Welt begebe und irgendwie durch einen Zoo laufe oder so, ist mir das relativ egal, glaube ich, was meine Freundin sagt, die daneben sitzt. Oder sollte zumindest egal sein. Also ich glaube, die Anwendung wird noch nicht so sein in den nächsten Jahren, dass wir irgendwie mit super Designerbrillen im Zug sitzen und da wirklich eine virtuelle Realitäten abtauchen.
Stichwort Potenzial, du hast es gerade gesagt, lass uns darüber mal reden. Wir wollen uns ja natürlich auch mit den Möglichkeiten für den Journalismus beschäftigen. Aufgefallen sind uns da zum Beispiel so ein paar gute Beispiele der Welt, aber auch zum Beispiel von Bildreporter Paul Ronsheimer, der sich ja quasi direkt ins IS-Kampfgebiet im Irak begeben hat und 360-Grad-mäßig seine Zuschauer mitgenommen hat. Was für Beispiele sind dir noch begegnet, die vielversprechend sind?
Also die Beispiele eigentlich, die sogar ein paar Jahre alt sind. Ich fand es ganz interessant, es gibt eine Initiative in den USA, die auch schon in einigen großen Museen ausgestellt hat, wo man versucht, Journalismus da auch wirklich neu zu finden, indem man Leute zum Beispiel in Situationen mitnimmt, die eigentlich fast alltäglich sind, zum Beispiel Essensausgabe in den USA und wie dann jemand zu lange in der Schlange steht und einen diabetischen Schock bekommt, weil er einfach sich das Essen nicht leisten kann. Und wenn man dann mitten steht in der Schlange und bekommt dann zum Beispiel das tatsächlich mit und ist dann ganz nah dran und das einfach zu nutzen, um Leute wirklich empathisch mit Problemen wirklich auseinanderzusetzen. Also diese Beispiele gibt es eigentlich schon seit 5-6 Jahren, sehr, sehr viele. Ich bin nur gespannt und ich glaube nicht, dass diese reinen 360-Grad-Videos, die wir derzeit sehen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Die gehen mir einfach nicht weit genug, die finde ich, man sagt so schön, nicht immersiv, also nicht wirklich mit reinnehmend genug und ich glaube, da muss noch eine Schippe draufgelegt werden.
Was sollten Journalisten jetzt machen? Wie sieht diese Schippe aus?
Die Schippe sieht, glaube ich, aus, sich vor allem auch mal mehr inhaltlich damit zu beschäftigen. Nicht einfach nur, ich bin jetzt dabei und stelle eine Kamera hin und dann bin ich 360 Grad, kann mich umgucken und denke so, ich bin ja irgendwie dabei oder auch nicht. Sondern sich auch dramaturgisch zum Beispiel damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich denn Geschichten neu erzählen? Wirklich Geschichten. Wie kann ich denn auch vielleicht Hintergründe, die sonst komplett zu komplex sind, vielleicht, ich sag mal, zweidimensional darzustellen, neu darstellen, um einfach den Zuschauer, Nutzer, wie man auch immer dann nennen will in Zukunft, mehr reinzunehmen in die Story und nicht nur aus Unterhaltungsgründen, obwohl es auch vielleicht ein interessanter Aspekt sein könnte, sondern wirklich dort das Wissen oder die Fakten, die ich vermitteln will, plastischer zu vermitteln. Und das fehlt mir einfach noch an viel zu vielen Stellen.
Trotzdem vielleicht auch mal in die andere Richtung geschaut. Wo würdest du sagen, gibt es auch Grenzen für den journalistischen Einsatz von Virtual Reality?
Also wie man das auch in anderen Medien ja auch immer schon gehabt hat, muss man aufpassen, welche Musik man einsetzt, bringt das eine falsche Emotion rüber oder übersteigert das vielleicht die Aussage eines Filmes, das gleiche beim Schnitt. Und das ist da auch die Gefahr und ich glaube, die ist sogar noch größer. Und da würde ich mir bei all dem Hype, der jetzt ja gerade durch die Medien geht, auch eine gesellschaftliche Debatte auch unter Journalisten vielleicht mal wünschen, um wirklich Grenzen schon im Vorfeld zu diskutieren, bevor man sie überschritten hat.
Du hast ja gerade schon gesagt, Markus, Virtual Reality ist viel intensiver. Also was ich sehe, das wirkt viel stärker als das, was ich in einem 2D-Bild sehe. Was bedeutet das denn eigentlich für die Art und Weise, wie wir mit dieser quasi neuen Kulturform umgehen?
Ich glaube, wir werden erstmal ganz viele Grenzüberschreitungen haben. Wir werden auch mal diskutieren müssen, das ist ja wirklich ein neuer Bereich, wie dann Virtual Reality und vielleicht auch Virtual Reality Journalismus tatsächlich sich auf den Körper des Menschen auswirkt. Also wenn die erste Reportage da ist, die mich dazu bringt, dass ich mich übergeben muss tatsächlich, weil mein Körper einfach nicht mehr mitspielt, da führen wir, glaube ich, ganz andere neue Diskussionen.
Ich wollte gerade sagen, als ich meine Achterbahn gefahren hatte ich echt schwitzige Hände hinterher. Das war nicht so lustig. Da war mir ein bisschen schwindelig.
Ganz genau. Und das sind so auch die Grenzen, die versuchen auch gerade die Entwickler und auch diejenigen, die Filme machen, ein bisschen auszuloten. Ne?
Ich habe, vielleicht ganz praktisch, wenn jetzt einige Journalisten sagen, okay, jetzt lass uns erstmal langsam ranrobben. Ich will es mal ausprobieren. Ich fange mal mit so einem 360-Grad-Video an. Ist es teuer? Wie mache ich das? Hast du da einen Tipp?
Also es ist gar nicht teuer. Ich meine, es wird ja überall unterstützt. Von Facebook bis YouTube kann man die ja mittlerweile hochladen. Erste Kameras sind auf Marktkosten, also wirklich Einsteiger-Simpel-Kameras, wie damals so eine Flip-Kamera, wenn man sich noch daran erinnert.
Ja, natürlich.
Ja, genau. Das ist die große Innovation.
Ja, die haben vor allen Dingen sind die von Workshop-Gebern aufgekauft worden.
Oh ja. Damals, ja. Ja, die waren auch super für Schulungen alles. Hm? Also da gibt es erste Kameras, die kosten halt 200, 300, 400 Euro, je nach Qualität. Da kann man schon mal ein bisschen mit experimentieren für die eigene Facebook-Timeline. Und wenn es dann nach oben geht, dann wird es echt schon schwierig. Da gibt es noch nicht so viele Kameras. Die kommen jetzt nach und nach auf den Markt und die gehen wirklich von Preisen mittlerweile über 15.000 Euro. Kann man da locker für hinlegen.
So, wir haben jetzt mal über den Einsatz von Virtual Reality im Journalismus gesprochen, aber lass uns auch nochmal auf die Berichterstattung draufschauen. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht vom US-Markenprofessor Scott Galloway, der war bei der DLD, und er sagt, hat dabei gesagt, dass das Ganze so ein Headfake der Medien ist. Hören wir mal kurz rein, was er da gesagt hat.
3D-Printing, we have the ultimate 3D-Printer that gives you everything fast when you want it, it's called China. What is the next big non-thing? The next big head fake, virtual reality. I don't think this is going to live up to the expectations that the media and investors have placed on it. It's going to change business. This is the narrative in virtual reality over the next 12 months. It's going to change business. It's going to change entertainment. No, it's going to change video games. Well, maybe not. It'll change commercial applications, though. No, it'll be niche commercial applications. And finally, it'll change porn.
Hat er recht oder wie nimmst du die Berichterstattung über Virtual Reality wahr?
Also ich nehme die auch ein bisschen gehypt da, das muss man schon sagen. Die Geräte sind eigentlich noch gar nicht auf dem Markt, es gibt noch keine vernünftige Softwarefilme und mittlerweile haut selbst die Bild das ja in die Printzeitung rein. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gleichwohl nochmal, das Potenzial ist echt da und in der Rede hat er selber eigentlich eben erwähnt, welche Gebiete es sind. Gaming ist kein kleiner Bereich, Porno ist weiß Gott kein kleiner Bereich und auch ein innovativer Bereich, wie immer. Also von daher gibt es da schon genug Anknüpfungsbereiche, wo das eine bestimmte Technologie sein kann. Und ich glaube, keiner macht sich die Illusion, dass wir jetzt in 2 Jahren alle mit so einer Brille durch die Gegend laufen, sondern auch wenn man sich nochmal andere Analysen anschaut, geht es immer darum, 10, 15 Jahre Horizont.
Werden wir denn in 2 Jahren beim Webvideopreis die Kategorie Virtual Reality sehen?
Die werden wir dieses Jahr schon sehen.
Dann lass uns doch über eine andere Sache sprechen. Passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ihr seid ja mit einer großen News ins neue Jahr gestartet. Quasi der Webvideopreis. In 2011 habt ihr den gegründet. Der wird ja von der European Web Video Academy durchgeführt. Und jetzt ist die Firma vom Vermarktungsriesen Ströer übernommen worden. Das ist ja auch nicht das erste Investment von Ströer in diesem Bereich. Und gleichzeitig bleiben aber du und dein Mitgründer Dimitrios Agirakos an Bord. Was bedeutet denn jetzt so ein Deal für euch und für den Preis?
Das bedeutet, glaube ich, oder unser Ziel war es tatsächlich auch mehr Kontinuität reinzukriegen und wirklich eine langfristige Planung auch machen zu können. Machen wir uns nichts vor, wir waren da immer sehr Indie getrieben und haben von Jahr zu Jahr versucht, uns weiter zu verbessern und zu wachsen. Da haben wir jetzt viel mehr Perspektive, auch wenn es jetzt Expansionen ins Ausland geht. Das Interesse ist in vielen Ländern da, auch eine Art Social-Media-Preis, der wir de facto sind, tatsächlich zu machen. Und da ist ein starker Partner wie Ströer, die einfach nochmal große Digitalexpertise mittlerweile haben. Ich glaube, viel mehr als so manche Verlage da draußen. Einfach ein perfekter Partner.
Was wird sich dadurch jetzt verändern?
Gar nichts. Mehr. Es gibt mehr Webvideopreise in Zukunft. Eigentlich das Positive.
Das heißt, warum mehr? Weil in mehr Ländern oder?
Richtig, in mehr Ländern. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich schon eine erste Expansion geben, sage ich noch nichts zu. Und auch mehr um das Thema Webvideos, Social Media und Virtual Reality drumherum. Alles im, ich nenne es mal das Universum Webvideopreis, werden wir ein bisschen heller beleuchten.
Ich habe also ein bisschen das Gefühl, dass die YouTube-Szene in der letzten Zeit so ein bisschen wieder eigentlich aus den Schlagzeilen rausgekommen ist. Das ist aber doch eigentlich nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, oder? Was passiert gerade da so in der Szene?
Naja, die Szene konsolidiert sich vor allem auch. Also sowohl auf der Netzwerkseite, also dieser MCNs, die das vermarkten, die gerade sich alle neu positionieren, ebenso wie die Stars, die auch nicht nur mehr Selbstbewusstsein die Jahre über gefunden haben, sondern auch langsam ihr eigenes Business verstehen und auch selber so handeln. Es professionalisiert sich dadurch sehr stark. Und was gerade im Hintergrund passiert, ist tatsächlich eine Art, muss man so böse sagen, Konsolidierung. Es werden einige nicht mehr lange dabei sein, da wird es viele neue geben. Und es wird einfach ein Markt ein bisschen wie jeder andere, das muss man sagen, ohne dass es negativ ist.
Welche Entwicklung sollten Medienmacher da jetzt auf dem Schirm haben?
Ich glaube, Professionalisierung ist echt noch ein weiteres Feld, was noch mehr angegangen werden kann. Wir haben noch derzeit sehr stark Vlogs, ne? Also die jungen Damen und Herren, die vor der Kamera sitzen und drauf losreden. Das wird auch noch, ich denke, 1-2 Jahre ein bestimmter Punkt mit sein. Aber hin zu mehr geskripteten Inhalten, professionell produzierte Inhalte, die jetzt nicht Fernsehen sind, ihren eigenen Stil, ihre eigene Stimme haben. Aber der Zuschauer möchte die Qualität eigentlich jetzt auch langsam endlich mal auf YouTube und Co. haben.
Sagt Markus Hünken. Danke für deinen Beruf. Beruf, ja auch. Das ist sehr ernst gemeint, aber ich wollte eigentlich Besuch sagen, aber ich war ganz fasziniert. Folgt Markus Hünken auf Twitter, dort heißt er Videopunk.
Was mit Medien? Das thesenprüfende Medienmagazin.
Vor einigen Tagen, da hat uns die FAZ mit einer neuen Nachrichten-App überrascht und quasi passend dazu hat es sich FAZ-Digitalchef Matthias Müller von Blumenkron nicht nehmen lassen, ein paar, nämlich seine Thesen zum digitalen Journalismus zu veröffentlichen.
Ihr könnt sie bei horizont.net nachlesen, haben wir auch verlinkt über dradiowissen.de und was ich so an den Reaktionen im Netz spannend fand. Einige so, sind das wirklich Zukunftsthesen, die Blumenkron da beschreibt? Oder ist das nicht etwas, was eher heute schon Alltag sein sollte? Viel Skepsis habe ich da ja wahrgenommen.
Ja, und es gab sogar auch eine öffentliche Replik bei Edition F. Susanne Hoffmann, Mitbegründerin und Mitgründerin von dem Online-Medium Edition F, hat eigene Thesen formuliert, wie in Medienhäusern Innovation gelingen kann. Darüber reden wir jetzt mit ihr live hier bei dradiowissen. Du sagst ja, dass dir die Thesen von Matthias Müller von Blumenkron zu vage sind. Warum das?
Also ich glaube, wenn man sie so einmal quer liest, dann sieht man halt, dass sie an ganz vielen Stellen einfach aus noch immer einer relativ traditionellen Brille herauskommen. Es gab so ein, zwei Sätze, die fand ich ganz schön tragisch eigentlich, weil er schrieb irgendwie so in den letzten 20 Jahren, gab es keine Innovation auch durch journalistische Projekte oder wie er es nennt, dann Start-ups. Und ich glaube, da hat er den Blick einfach tatsächlich nicht konkret genug auf die Medienlandschaft gerichtet. Und das andere ist, dass er eigentlich Technologie immer so stark gleichgesetzt hat mit Effizienz und schneller werden, weil er meinte, das, wofür wir lange Zeit sozusagen tagelang brauchen, um Multimedia-Stücke zu produzieren, können wir bald irgendwie in 30 Sekunden machen. Und ich glaube eben, dass Qualität auch Zeit braucht und dass es sozusagen andere Sachen braucht, um ja wirklich irgendwie Neues zu schaffen und Innovationen am Leben zu halten.
Du hast ja mit deinen neuen Thesen, auch deine eigenen Thesen aus dem letzten Jahr, so ein bisschen mal so auf den neuesten Stand gebracht. In welchen Punkten hast du dich selber ein bisschen korrigiert bzw. aktualisiert?
Also ich habe relativ provokant im letzten Jahr gesagt, die Reichweite ist tot. Muss man natürlich sagen, das stimmt nicht zu 100%. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach daran, das habe ich jetzt ja auch nochmal geschrieben, dass die Reichweite anders gemessen wird. Es hat viel mehr mit Qualität und mit Relevanz zu tun. Mein großes Schlagwort ist eigentlich an der Stelle, dass es sinnvoll ist, einfach starke Medienmarken aufzubauen, weil wenn Nutzer wirklich lieben, was man macht, dann kommen die eben einfach auch wieder. Und das ist ein unglaublich großes, hohes Gut, dieses Vertrauen zu haben und sich damit einfach weiterentwickeln zu können. Und deswegen stehen für mich starke Medienmarken, wo Nutzer eben nicht nur einen Klick haben, 30 Sekunden auf einer Seite sind, sondern wo sie einfach wissen, hier kriege ich, was ich will, dass die wiederkommen, ist 10.000 Mal wichtiger als einfach die Millionen von Uniques, die vielleicht nur ganz kurz da sind.
Du hast ja selber auch treffend geschrieben, dass es ja durchaus eine ganze Reihe von Neuheiten in der deutschen Medienlandschaft gegeben hat. Zum Beispiel die fünf jungen Ableger wie Bento und Co. Ist das für dich denn eigentlich schon genug Innovation?
Naja, also ich finde immer schön, wenn Verlagshäuser neue Sachen ausprobieren. Jetzt muss man sagen, ist natürlich ein bisschen verwunderlich, dass irgendwie alle großen deutschen Verlagshäuser irgendwie genau das Gleiche ausprobiert haben. Insofern hätte ich mir ein bisschen mehr Vielfalt in der Innovationslandschaft irgendwie gewünscht. Ich persönlich glaube auch nicht unbedingt, dass es so ein vermeintlich junges Portal, wo man eigentlich die gleichen Nachrichten nochmal ein bisschen anders aufbereitet für eine jüngere Zielgruppe braucht, weil letzten Endes hat man ein bisschen das Gefühl, man möchte jetzt eine Zielgruppe anfüttern, die dann irgendwann die Stammmarken wieder sozusagen ja für sich entdecken soll. Und ich glaube, die Innovation in der Stammmarke hätte sich größer ausgezahlt für einen längeren Atem an wirklich treuen Nutzern.
Was ist denn für dich Innovation?
Also Innovation hat sicherlich ganz viel damit zu tun, dass man einfach überhaupt erstmal überlegt, wie möchte man sich weiterentwickeln und vor allem eine unglaublich große Offenheit hat. Und das für uns hat das viel damit zu tun, dass wir unserer Zielgruppe zuhören. Ich habe das auch geschrieben, dass die Nutzer das Sagen haben und es gibt eine wahnsinnig große Bereitschaft von Nutzern heute, sehr früh Feedback zu geben, sehr früh neue Sachen auszutesten, ohne immer gleich sozusagen Perfektion zu erwarten. Das ist etwas, was man einfach aus der Start-up-Welt irgendwie gelernt hat, better done than perfect. Und ich glaube, man darf sich das auch als Medienmarke trauen. Und das bedeutet eben schneller mit neuen Sachen rauskommen, Feedback holen und überlegen, ob das der richtige Weg ist. Das ist eine kostensparende Möglichkeit. Und gleichzeitig gibt man den Nutzern das Gefühl, dass sie viel wert sind, weil sie eingeladen werden, mit in diese unternehmerische, journalistische Reise sozusagen einzusteigen.
Wenn du so auf die Debatten über die Zukunft des Journalismus schaust, was würdest du dir denn da noch so wünschen?
Eigentlich würde ich mir vor allem wünschen, dass wir ein bisschen weniger nur über so abgegrenzte Marken sprechen. Also ich glaube, es gibt immer noch so einen territorialen Anspruch bis zu einem gewissen Grad, dass eben jede Marke so ein bisschen für sich kämpft. Ich glaube, das braucht es eigentlich nicht, weil dieser Diskurs viel offener geführt werden sollte. Und ansonsten würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass dieses Thema Reichweite einfach breiter diskutiert wird. Ich glaube, es gibt Communities, die sind vielleicht 150.000 Uniques stark. Die kommen irgendwie 5-mal die Woche und bleiben irgendwie jedes Mal 20 Minuten. Die sind wahnsinnig viel wert im Vergleich zu, keine Ahnung, 5 Millionen, die irgendwie den Klick haben, weil der SEO-Text halt gut passt. Und ich würde mir wünschen, dass wir da einfach ein anderes Verständnis auch für unsere KPIs, wie man immer so schön sagt, und unsere Zahlen einfach entwickeln.
Was mit Medien? Das freie Medienmagazin.
Stirbt der Job des freien Journalisten in der Printbranche aus? Diese Frage ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Viele Kollegen stellen sich derzeit genau diese Frage.
Wir haben dazu eine Mail bekommen von einem Journalisten, der frei in Hamburg arbeitet. Und demnach sehen sich er und seine Kollegen vor großen Umbrüchen bei Gruner und Jahr. Freie werden da zum Teil durch Feste ersetzt und so mancher bangt eben deshalb jetzt um seinen freien Job. Und ich zitiere mal eben aus der Mail dieses Journalisten, der natürlich unerkannt bleiben möchte. Zitat, er schreibt uns, ich bin zutiefst empört über den Umgang mit uns Freien. Da werden hochmotivierte, kompetente und engagierte Mitarbeiter behandelt wie Leibeigene. Die Kollegen würden hingehalten, desinformiert und vertröstet werden.
Ich zitiere hier mal weiter. Die meisten Verlage machen ihre Magazine seit langem mit 30-50% freien Mitarbeitern. Ohne die Freien würden die Räder stillstehen. Soweit das Zitat. Ja, was steckt dahinter?
Christoph Sterz für D-Radio Wissen. Du hast das recherchiert. Worum geht's denn in dem Fall?
Also intern wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich ziemlich viel ändern bei Gruner und Jahr. Und zwar wird der Verlag wohl komplett auf Freiberufler verzichten. Auf Freiberufler, die regelmäßig in den Räumen von Gruner und Jahr Redaktionsdienste machen, die im Dienstplan auftauchen, die zum Teil sogar ein eigenes Büro und eine eigene Telefonnummer haben, aber die trotzdem keinen Vertrag abgeschlossen haben und eben frei sind. Ja, und davon gibt es bei Gruner und Jahr dem Vernehmen nach einige Leute, die so behandelt werden und die da so arbeiten. Oder gab es, besser gesagt, beziehungsweise wird es bald nicht mehr geben, denn Gruner und Jahr hat schon angefangen, dieses System umzustellen. Und zwar laut Frank Thomsen, dem Sprecher von Gruner und Jahr, so.
Wir stellen die Redaktionskonzepte um. Wir werden weiter auf jeden Fall auch mit Freien arbeiten. Wir werden uns aber auch von manchen Freien trennen. Und vor allem, wir werden zahlreiche neue Jobs schaffen. Die Botschaft ist quasi, Gruner und Jahr stellt ein. Wir werden das tun zu fairen Konditionen. Gute Gehälter, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und Gewinnbeteiligung und alles, was dazugehört.
Wenn ich einen Sprecher von Gruner und Jahr höre, muss ich sagen, das klingt ja erstmal gut. Wir haben ja anfangs schon die Mail eines Journalisten zitiert, der sich Sorgen macht um viele freie Journalistenarbeitsplätze in Hamburg. Wie ist denn grundsätzlich die Haltung der Freien? Was hast du da mitbekommen?
Ja, das geht genau in diese Richtung. Also viele Freie haben Angst um ihr Einkommen bei Gruner und Jahr. Da arbeiten mehrere hundert Freie und die wird man natürlich nicht alle fest anstellen können. Das wird Gruner und Jahr garantiert nicht machen. Und das bedeutet ganz einfach, einige Mitarbeiter, die werden ihren wichtigsten Auftraggeber verlieren. Und außerdem dazu kommt jetzt aktuell eine große Unsicherheit und eine Unzufriedenheit damit, dass Gruner und Jahr anfangs nicht so richtig rausgerückt ist, was denn jetzt passiert und das laut den Freien immer noch nicht wirklich tut. Außerdem befürchten die Freien und auch die Gewerkschaften, dass, falls sie wirklich einen festen Vertrag bekommen, dass der dann nicht so wirklich toll aussieht, wie Frank Thomsen das ja gerade beschrieben hat. Also, dass die meisten dann beschäftigt werden in einer Konzerntochter namens Gruner und Jahr Medien GmbH. Die ist eben nicht tarifgebunden und das könnte laut den Freien dazu führen, dass die Verträge damit wenig attraktiv sein werden, auch weil sie vermutlich eben größtenteils sehr eng befristet sein werden. Und der Vorstandsvorsitzende des Berufsverbands Freischreiber, Benno Stieber, der sagt zu der ganzen Thematik das hier.
Das Besondere an dem Fall von Gruner und Jahr ist, dass die im letzten Jahr das, was sie jetzt rückgängig machen, als große Strategie, heilsbringende Strategie ausgegeben haben. Man hat vor einem Jahr viele Festangestellte rausgeschmissen, hat gesagt, wir arbeiten künftig viel mehr mit Freien. Es gibt nur noch eine Handvoll Redakteure fürs Heft und die Freien machen den Rest. Dann hat man festgestellt, oh, das ist Schattenwirtschaft, was wir da als Strategie ausgegeben haben. Das geht vorbei an den Sozialkassen und jetzt folgt die Rolle rückwärts. Das führt natürlich zu einer enormen Verunsicherung bei den ganzen Mitarbeitern, die das betrifft, weil die wissen natürlich nicht, was fällt Gruner und Jahr in einem Jahr ein. Für mich ist das ein enormes Versagen des Managements bei Gruner und Jahr. Da müsste man ja drüber kichern, wenn es nicht so traurig wäre.
Da müssen wir allerdings dazu sagen, dass das, was Benno Stieber da gesagt hat, vor allem wenige Medien betrifft, wie zum Beispiel die Brigitte. Da ist 2014 der Schritt von Gruner und Jahr gewesen, die Redaktion, die festen Redakteure zu schließen, also auf die festen Redakteure zu verzichten und das Ganze an Freiberufler abzutreten. Diese Strategie ist nicht im ganzen Verlag verbreitet, aber war natürlich schon eine Geschichte, die Gruner und Jahr in den letzten Jahren in die Schlagzeilen gebracht hat. Und überhaupt diese ganze Geschichte mit den nicht so fairen Verträgen dementiert Gruner und Jahr und sagt, nee, das ist kein Sparprogramm, ganz im Gegenteil. Außerdem ist es ein zwingender Schritt, an dem wir gar nicht vorbeikommen.
In diesem Fall, da geht es jetzt speziell um Gruner und ja, ähnliche Entwicklungen, die gibt es aber ja auch bei anderen Verlagen. Was sind denn die Hintergründe von diesen Veränderungen?
Also angefangen hat eigentlich alles im vergangenen Jahr mit dem Kölner Verlag Dumont Schaumberg. Da gab es ein Ermittlungsverfahren und zwar hat der Zoll da als zuständige Behörde wegen des Verdachts auf Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeträgen ermittelt. Man könnte auch sagen wegen des Verdachts auf Scheinselbstständigkeit. Und vorher gab es noch einen anderen Fall, der Axel Springer Verlag, der hat selbst mitgeteilt, Zitat, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Redaktionen der Axel Springer Gesellschaften branchentypisch eingesetzte freie Mitarbeiter in der Vergangenheit arbeitsrechtlich nicht richtig eingeordnet wurden. Dazu muss man wissen als Hintergrund, wenn ein Unternehmen Festangestellte beschäftigt, dann sind natürlich Sozialabgaben ein großes Thema und auch ein sehr teures Thema. Bei Freiberuflern ist die ganze Geschichte ein bisschen anders und naja, wenn ein Verlag Freiberufler einsetzen würde für Jobs, die eigentlich Festangestellte machen, dann würde er damit ordentlich Geld sparen. Und das ist eben die eine Sache mit den Zollermittlungen. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund für Unruhe in der Branche. Und zwar ist da Andrea Nahles quasi dran schuld.
Was hat Andrea Nahles mit der Verlagsbranche zu tun?
Es ist so, dass im Arbeitsministerium von SPD-Frau Andrea Nahles ein Gesetzentwurf in Arbeit ist, der sich um die Verhinderung des Missbrauchs von Werkverträgen dreht und der eben auch deutlich schärfer definieren wird, was Scheinselbstständigkeit ist. Laut dem Ministerium habe ich nachgefragt, laufen gerade letzte Gespräche innerhalb der Bundesregierung? Und ja, und das ist ein weiterer Grund, warum die Verlage jetzt handeln vermutlich.
Also auch wenn es da jetzt eine Verschärfung dann künftig anscheinend geben wird und dann auch mit dem Hintergrund der einzelnen Ermittlungen vielleicht oder des Nachhorchens bei einigen Verlagen. Was glaubst du, wie wird sich das langfristig auf den Beruf des freien Journalisten verändern? Jetzt, wenn man sich einmal anschaut bei Gruner und Jahr, vielleicht aber auch bei anderen Verlagen.
Also es ist so, dass jetzt schon, habe ich ja eben schon gesagt, viele freie Print- und Online-Journalisten befürchten, dass weniger Leute beschäftigt werden als vorher und dass viele damit ihren Hauptauftraggeber verlieren. Und es bleibt nicht nur bei diesen Befürchtungen. Zum Teil ist das wohl schon passiert, zumindest jetzt bei Gruner und Jahr. Da gab es schon erste Gespräche und möglicherweise auch Rauswürfe. Und es ist auch deswegen ein Problem, weil gerade sehr viele Verlage ihre Beschäftigungsverhältnisse verändern. In Hamburg ist das wohl besonders schlimm, aber auch anderswo. Und das bedeutet, dass für die freien Journalisten es noch deutlich schwieriger werden wird, über einzelne Texte hinaus in den Redaktionen mitzuarbeiten. Beispielsweise Spiegel Online, da ist allen festen Freien zum 31.12.2015 gekündigt worden. Danach haben die dann die meisten befristete feste Verträge bekommen. Oder bei der Süddeutschen Zeitung, da ist das auch so, vor allem bei süddeutsche.de, da arbeiten Pauschalisten jetzt als Festangestellte, beziehungsweise ist das so entschieden worden. Also feste Verträge mit ordentlichen Löhnen, mit Urlaubsanspruch und so weiter.
Christoph Sterz für D-Radio Wissen. Vielen Dank.
Was mit Medien? Das Silicon Valley Magazin.
In dieser Woche schlagen wir ein neues Kapitel im Silicon Valley Tagebuch der Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling auf. Und deswegen sagen wir jetzt, hallo Britta!
Hallo, guten Tag, ihr Lieben!
Du isst gerade in der Sonne Mittag, oder?
Ich trinke gerade in der Sonne Kaffee. Ich habe mich tatsächlich jetzt mal rausgetraut. Es hat die letzten Tage wahnsinnig viel geregnet, was gut war nach der Dürreperiode, die Kalifornien getroffen hat. Und jetzt sitze ich tatsächlich draußen vor meinem Kaffee in der Sonne. Es ist großartig.
Dann lass uns philosophieren über einen Trend, der uns beschäftigt. Es gibt ja den Vorwurf, dass Tech-Firmen für virtuelle Filterblasen sorgen. Darüber haben wir hier schon oft gesprochen. Sie sollen jetzt aber auch für Filterblasen im Real Life sorgen. Was steckt dahinter?
Es ist tatsächlich eine riesige Diskussion um Gentrifizierung, die hier gerade in San Francisco geführt wird. Nicht nur in San Francisco, sondern auch in der ganzen East Bay, also auch in so Städten wie Palo Alto, Mountain View und Menlo Park, wo die ganzen großen Tech-Firmen sind, ist es mittlerweile so, dass sich die alten Einwohner es nicht mehr leisten können, dort zu wohnen. die Mieten steigen. Hier bei mir in der Gegend, in der ich wohne, das ist kein besonders fancy Haus und keine besonders fancy Gegend. Ist die Durchschnittsmiete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung $4,500. Das ist ganz schön happig. Und es führt so ein bisschen dazu, dass jetzt so eine Filterblase entsteht aus Leuten aus der Tech-Industrie und die Menschen, die hier früher gelebt haben, die auch dafür gesorgt haben, dass das Ganze so ein Flair hatte. Ja, die ganzen Hippies, die Künstler, die müssen wegziehen. Das ist schon für die Stadt wird das zunehmend zu einem Problem.
Lass uns das doch nochmal noch ein bisschen konkreter machen. Welche Blüten treibt die Gentrifizierung in deiner direkten Nachbarschaft?
Es wird wahnsinnig teuer. Überall gibt es diese recht einförmig gestalteten Restaurants. Und tatsächlich ändert sich auch das Personal auf den Straßen. Man sieht sehr viele Teslas, sehr viele hochpreisige Autos. Und das ist im Grunde nicht mehr so ganz das, was San Francisco mal war.
Wenn man sich das mal anschaut, das wirkt sich ja auch auf die Menschen aus und vor allem junge Menschen. Was kann man da beobachten?
Ich war, und das hat mich wirklich persönlich sehr erstaunt, weil ich ja viele Sachen erstmal ganz neugierig und offen zugehe. Ich habe mich in den letzten Wochen verstärkt in Palo Alto rumgetrieben und mit vielen Leuten dort gesprochen. Palo Alto hat das Problem, dass das tatsächlich die teuerste Stadt der USA mittlerweile ist und viele Eltern dorthin ziehen mit ihren Kindern, weil Palo Alto besonders tolle Schulen hat. Das Problem ist nur, dass die Eltern sich das kaum leisten können und wenn sie es leisten können, dann der Erwartungsdruck an die Kinder natürlich riesig ist. Und eine der Elite-Schulen, die Bing School, wo auch die Kinder von Sergey Brin zum Beispiel, also Google-Gründer Sergey Brin, hingehen, die ist vermehrt dadurch aufgefallen, dass sich die Jugendlichen da tatsächlich vor den Zug werfen, weil der Druck, zumindest eine der Erklärungen, die mir die Lehrer genannt haben, der Druck einfach so wahnsinnig groß geworden ist.
Gibt es denn da schon konkrete Lösungsansätze oder ist das doch ein Problem, was eigentlich gerade erst so bewusst wird?
Es ist tatsächlich so, dass die Städte verstärkt darüber Gedanken machen, wie sie das Wohnungsproblem lösen, weil Palo Alto mittlerweile keine Polizisten mehr hat, keine Lehrer mehr hat und auch keine Feuerwehrleute hat, was recht putzig ist, ja, weil das so eine Art von Luxusproblem ist, über das man gar nicht so sehr nachdenkt. Die Stadt denkt jetzt verstärkt darüber nach, das Einrichten von kleinen Apartments in großen Wohnräumen zu erleichtern, also auch steuerlich zu begünstigen. Das ist einer der Ansätze. Dann gibt es die Initiative, dass man so eine Art Sozialwohnungen baut, also praktisch, also ich wäre dann auch ein Sozialfall im Sinne der Tech-Industrie, die alle weit mehr verdienen als so ein Handelsblatt-Reporter. Da gibt es die ersten Ansätze dazu, aber das Problem ist natürlich massiv und es betrifft längst nicht nur Palo Alto, sondern die ganze Bay Area. Es ist einfach zu wenig Platz für zu viele Leute, die jetzt alle hier hinkommen.
Sagt Britta Wedeling. Sie hat ihren Platz gefunden und wir vertiefen es weiter regelmäßig hier in Was mit Medien im Tagebuch der Silicon Valley Reporterin. Danke Britta, viel Spaß noch.
Danke.
Herr Peller, ich hätte vielleicht sogar eine Idee, wie man das im Silicon Valley lösen könnte.
Wie denn?
Wie wär's denn anbauen? An den Südpol zum Beispiel.
Könnte man machen.
Ne? Einfach bewerben. Die Antarktis. Ist die Antarktis? Ist das? Das sind doch die mit dem Südpol. Da musst du
das
mir weiterhelfen.
Antarktis ist Südpol, die mit den Pinguinen.
Genau. Weil ihr habt ja die Möglichkeit, zumindest mit uns in Begleitung mit einem Polarschiff durch die Antarktis zu gondeln. Herr Peller hat seinen Platz schon freiwillig abgegeben.
Meine Koje könnte haben.
Ihr seid, also du bist kein Tapfertyp, oder?
Nein, gar nicht.
Wir suchen nämlich Tapfertypen. Ihr wisst es, hier bei D-Radio wissen. Wir können es euch ans Herz legen, denn heute ist Bewerbungsschluss.
Oh!
Ja, genau. Wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt mitmachen, schnell noch die Frage beantworten auf dradiowissen.de.
Und auch schreiben, warum ihr der Tapfer-Typ seid, den wir mitnehmen sollten.
Und ihr könnt dann Pinguine, Robben, Wale und keinen Herr Päler treffen. Letzteres Argument würde mich schon überzeugen.
Ja, ich höre sie schon alle in die Tasten tippen.
dradiowissen.de, bewerbt euch bei den Tapfertypen. Also, seid kein Päler, seid Tapfertypen. dradiowissen.de/Tapfertypen. Ich bin gespannt, wer gewinnt.
Ich nicht.
Nächste Woche werden wir es wissen, Herr Peller.
Ja.
Stell dir vor, du gewinnst aus Versehen.
Weil irgendjemand sich als mich ausgibt.
Ja, das könnte vorkommen.
Oh Gott. Ja gut, dann fahre ich halt hin. Alles für die gute Sache.
Das wäre aber auch ein bisschen traurig. Ich würde mich freuen, wenn du nächsten Donnerstag um 20 Uhr wieder hier am Start bist.
Okay, das kann ich einrichten.
Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.